23 bars of people.
And now in season 8.
And now in season 8. Presented by Rosinger Group.
Presented by Rosinger Group.
Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 8 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Rosinger Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein sechster Gast in Season 8 ist Robert Schittler. Einer der führenden Charttechniker, sage ich jetzt mal weltweit, der rund 300 Bankanalysten in Österreich in Chartanalyse ausgebildet hat und zudem der Fundamentalanalyse nicht abgeneigt ist. Darüber reden wir jetzt. Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio, lieber Robert.
Ja, vielen lieben Dank, Christian. Danke, dass ich da sein darf.
Wir haben uns lange nicht gesehen. Ich freue mich. Wir haben etliches gemeinsam gemacht. Ein Buch zum Beispiel durfte ich das Vorwort schreiben im Jahr 2008, das du verfasst hast. Ein Wälzer mit mehr als 1000 Seiten. Kommen wir später noch dazu. Karriere und Werdegang Podcast. Lieber Robert, wie hat denn das damals bei dir begonnen als junger Bub, dass du in den Aktienmarkt eingestiegen bist, ins Bankengeschäft eingestiegen bist und dich dann auch rasch dem Thema Analyse verschrieben hast mit dem Schwerpunkt Charts?
Christian, da erwischt mich jetzt auf einem meiner nicht besten Füße. Mein Namensgedächtnis ist gar nicht so toll. Angefangen hat es mit einem ganz, ganz bekannten oder dem bekanntesten amerikanischen Fondsmanager, der sich eine Zeit lang in auch Europa mit seinem Motorrad rumgetrieben hat, Vorträge gehalten hat.
Der gewisse Jim Rogers, würde ich sagen.
Danke.
Genau, der Investment Biker.
Yes.
Yes, genau. Ja, okay.
Und Jim Rogers
hat dich inspiriert.
Ja, und wie? Also er hat damals ja verlautbart, dass österreichische Aktien unterbewertet wären und unbedingt gekauft werden müssten.
Ja.
Damit konnte ich meine Noten in der Schule dramatisch verbessern. Mhm. Die diversen Professoren, die ich so hatte, haben immer gefragt, na, Schittler, was ist? Also, was soll man kaufen? Was soll man machen? Mhm. Konntest mit keinem Tipp falsch liegen. Das war dann für den Notenspiegel insgesamt durchaus agreeabel.
Und die Lehrer wussten schon, dass sie dich fragen sollen, oder?
Ja, ich hatte da, also ich und ein Freund, wir waren damals bekannt dafür, dass wir uns in unserer Freizeit entweder mit Sport oder Aktien beschäftigen. Ja.
Was ich wunderbar finde irgendwie, dass viele Gleichaltrige in dem Podcast sind, weil ich natürlich einlade. Bei mir in der Schule war da 0,0000 Börse und doch viele Leute, die in meinem Alter sind, sagen, da war doch schon was in der Schule und ich finde es schön. Ja, wunderbar. Und wie bist du dann ins Bankengeschäft gekommen?
Ja, also ich habe dann…
Nach der Schule?
Naja, ich habe sommers über versucht, mein Studium ein bisschen mitzufinanzieren und habe dann das nette Angebot, so wirklich berauschend möchte ich fast sagen, von der Kreditanstalt bekommen, denen doch in der damaligen sogenannten Sales Information zu helfen. Mhm. Das war einerseits Sales-Side-Analyse, du musstest aber alles andere auch erledigen und Anleihen verkaufen, Aktien verkaufen, das war ein sehr herausfordernder Job und die Aufgabenstellung war jedes Mal so, dass du innerhalb von 5 Minuten eine Lösung haben musstest oder Ärger bekommen hast. War unheimlich lehrreich.
Ja, und wer will schon Ärger, ne?
Ja, da konnte ich mich gut einleben und man mochte es damals, dass ich in allen Dingen recht kreativ und recht schnell war. Das war eine schöne Zeit.
Mhm. Und Charttechnik ist ja unglaublich effizient, hast du mir auch im Vorgespräch gesagt, wann ist es dann so weit gekommen, dass aus dem Interesse zur Börse, zum Thema Aktien und so weiter, dann der Fokus eben auf die Chartanalyse bei dir gekommen ist?
Nun ja, also bei der Kreditanstalt war ich damals in weiterer Folge dann noch mehrere Jahre lang beschäftigt und zuständig für die Primäranalyse Österreich. Mhm. Das heißt, ich habe geholfen, ich habe selbstständig Bilanzen evaluiert.
Also sehr fundamental natürlich, da kommt das her.
Ausschließlich,
ja. Ja, genau, natürlich.
Das kann ich auch richtig gut und habe dabei einige Fragen gestellt, die heute im Nachhall manche Leute vielleicht noch interessieren würden oder die vielleicht ein Lächeln ins Gesicht zaubern würden, zum Beispiel die bei der Kapital und Wert und der OMV gelegentlich Fragen gestellt zu dem laufend sich ändernden Konsolidierungskreis etc. Das war ganz unterhaltsam, hat sehr viel Friktion ausgelöst und da gab es dann damals einen Engländer, den Timmy, und der hat immer sich statt mit Fragen an Leute, die darauf aggressiv reagieren, lieber mit den Kursgrafiken beschäftigt. Und war für mich interessant, weil ich ja für auch beim Market Making mitgemacht habe und im Institutional Sales und mir damals Tick Reading immer merken musste, was waren die letzten Kurse im Durchlauf für den jeweiligen Einzelwert, um den es gegangen ist. Und das Ganze zu visualisieren ist wesentlich einfacher, als sich eine Abfolge von 180, 190, 100, 100 und 100, 100, 120 zu merken. Wenn ich das Ganze auf einen Blick sehen kann, kann ich mir 15, 20 Aktien gleichzeitig ansehen, muss es mir nicht merken. Der Chart ist also logisch die Vereinfachung des Tick-Readings. Und damals gab es noch keine Grafikprogramme, die du so einfach verwenden konntest. Also gab es apart gekleidete Kollegen und Kolleginnen, die am Boden mit wirklich überlebensgroßen Millimeterpapierbögen gekniet sind und X und Nullen gemalt haben. War für mich inspirierend.
Und du wurdest auch so ein Kollege, der apart am Boden saß und
genau. Ich habe mal zugeguckt und mir überlegt, ob es nicht doch besser geht.
Genau. Und so ist dann nach und nach etwas entstanden, womit man dich am österreichischen Kapitalmarkt ja auch verbindet. Also wenn man Chartanalyse in Österreich nachdenkt, wer da einfällt, bist du eigentlich vorne ganz dabei, ganz vorne, sage ich jetzt mal. Und ich kann mich auch noch gut erinnern, was wir früher alles auch noch visualisiert haben. Ich habe in der Schule mal Geodreiecke, die Mathelehrer haben mitgenommen, sagen wir mal so. Und da, glaube ich, waren wir mit Christoph Schultes von der Erste Gruppe und die im Innenhof einer Bank. Und das war herrlich einfach. Da haben wir damals gerade aktuelle Stories gemacht. War super, dass ihr da mitgespielt habt. Und ja, bleiben wir noch kurz bei deiner Bankenkarriere. Du, Kreditanstalt hast du genannt. Raiffeisen warst du auch. Bei der Erste warst du nicht, glaube ich, oder?
Nein, bei der Raiffeisen hatte ich nicht die Ehre, beschäftigt gewesen zu sein.
Okay.
Obwohl ich mich dafür interessiert hätte, ganz offen gestanden. Und
bei der Ersten, oder?
Ja, hätte ich mich interessiert nicht zur Verfügung. Und hätte mich auch bei der Bank Austria später als Nachfolger der Kreditanstalt durchaus noch einmal interessiert dafür. Aber da stand ich zur Verfügung. Die Herausforderung bei der Raiffeisen war aber auch ausgiebig groß genug, um einen Arbeitstag locker zu füllen und meistens auch noch die Wochenenden, die Krankenstände und die Urlaube.
Ja, waren ganz, ganz, ganz lange Jahre, ja. Ich komme jetzt zu dem Buch, das große Buch der Börse. Das haben wir 2008 als Projekt, hat auch ein anderer Mitarbeiter damals oder ein aktiver Mitarbeiter von meiner damaligen Firma mit dir mitgeschrieben, der liebe Martin Michalki, den wir grüßen lassen bei der Gegend. Erzähl mal kurz über das Buch, die Idee dazu und warum es so dick geworden ist. Ich durfte nur zwei Seiten schreiben, das Vorwort.
Deine Seiten waren ganz, ganz wesentlich und wichtig.
Naja, Vorwort.
Ja. Bin dir dankbar dafür. Okay,
gerne, ja.
Du bist eine Institution am Markt. Ich glaube, du bist derjenige, der das Schwert in der Hand hält, dass einem den Ritterschlag erteilt oder nicht. Und ja, also
freue ich mich.
Ist meine Ehre, dass du das gemacht hast, und ich bin immer noch dankbar für, warum wir das Buch geschrieben haben. Nun ja, es gab, ich habe damals schon bei einer Ex-Freundin im Studium der Anführungszeichen mitgeholfen mit ihrer Doktorarbeit, habe dabei bemerkt, dass es einige Unschärfen gibt in den Begriffsdefinitionen, also durchaus der eine von Inflation und der andere Inflation was anderes versteht als der nächste, und haben dann bei der Betriebswirtschaft, wie auch im VWL-Bereich, sprich Börsekennzahlen und volkswirtschaftliche Kennzahlen etc., immer wieder bemerkt, dass wir Fragen kriegen nach dem Motto, was genau bedeutet das? Das ist bei der Charttechnik nicht anders. Wenn da jemand fragt, wie rechnest du denn RSI? Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten zu starten. Und da wollten wir wirklich mal, wie das Buch kapitelweise auch jeweils tituliert ist, für jedermann eine Anleitung schaffen, die von eigentlich Nullwissen bis zum vollständigen Fachwissen ausreichend und einfach erklärt zum Ziel führen soll, sprich vollständiges Auskennen und lockere Handhabe der Materie.
Ich habe mir es ja nochmal angeschaut in der kurzen Vorbereitung auf den Termin. Ich bereite mich ja bewusst nicht sehr lange vor, weil dann ist die Spontanität weg sonst. Es waren auf Seite 345 bis 564, also wirklich ausreichend, mehr als 200 Seiten, dem Thema Charttechnik und technische Analyse für jedermann gewidmet. Und da ist man dann relativ rasch bei solchen Sachen wie Shaven Head und Bottom oder Bullish, Engulfing und so weiter. Aber ich lade dich jetzt gerne mal ein, auch für meine Hörerinnen und Hörer, die da noch überhaupt keinen Bezug zur Charttechnik haben, sowas schon gesehen haben, einen Chart, wo es dann so Striche gibt und Linien, die sich dann schneiden und so. Probieren wir es mal, Charttechnik für Einsteiger in Worten. Vielleicht magst du das Buch als ein bisschen als Leitfaden nehmen dazu. Ist, glaube ich, gar nicht so leicht, aber du hast ja auch sehr, sehr viele Analysten ausgebildet bei ÖPWZ-Lehrgängen, ÖVFA-Lehrgängen und so weiter. Wie erklärt man Charttechnik in 10 Minuten, Robert?
Nun ja, ich möchte mal, um es weniger abstrakt zu halten, denn viele Leute haben mir schon gesagt, das ist abstrakt und ich hätte es ja gern konkret. Gehen wir mal zum anderen Beispiel, das da allerdings dann in dieses münden wird. Daher keine Sorge, wenn ich jetzt kurz abschweife.
Unbedingt.
Stellt euch vor, ihr lernt eine neue Sprache, die aber nicht unser lateinisches Alphabet hat, sondern eine andere Schreibweise. Mhm. Also zum Beispiel, was weiß ich, Chinesisch, Russisch, was auch immer. Gibt es ja verschiedenste. Und stellt euch vor, ihr lernt diese Zeichen, was das buchstabenweise für uns übersetzt in unser Alphabet bedeutet. Stellt euch vor, ihr beschäftigt euch mit diesen abstrakten Zeichen eine Zeit lang und nutzt zum Beispiel eines dieser durchaus gratis und wunderbaren verfügbaren Programme wie, darf ich,
natürlich,
Duolingo zum Beispiel. Ja. Und dann kann ein Moment kommen, wie ich ihn erlebt habe, und der hat mich wirklich begeistert. Ich habe das eine Zeit lang mit Russisch versucht. Und da kam dann tatsächlich so eine lange Aufschrift, die ich gesehen habe, russische Zeichen, Kyrillisch. Mhm. Meines Erachtens nach war ich extrem unterdurchschnittlich in meinem Lernfortschritt, habe aber sofort lesen können, dass da Autorennen stand.
Okay.
Und dann Moment, in meinem Kopf resoniert das Ganze, heißt Autorennen, ist ja cool, ich habe es verstanden, ich kann es lesen. Und nach genau diesem Schema funktioniert es auch mit dem Chart. Der Chart, den wir so vor uns haben, ist nur eine Darstellungsform einer Kursbewegung, die wir lernen zu interpretieren, indem wir auf den Chart gucken und anhand von einem Blick eigentlich feststellen sollten, ach, der hat diese spezifischen Charakteristika. Das heißt, für mich übersetzt, dass wir entweder noch ein massives Kaufinteresse haben, einen starken Verkaufsdruck, oder dass beides nachlässt. Mhm. Und wenn jeweils das Kaufinteresse wie auch der Verkaufsdruck nachlässt, dann entsteht für uns eine interessante Situation. Es kommt zu einer meistenteils dann sogenannten Marktkonsolidierung, und im Zuge derer können wir uns überlegen, ob wir unsere bestehende Position halten sollen, ob wir sie glattstellen sollen oder ob wir vielleicht sogar eine neue eingehen könnten. Mhm. Und darauf kommt es an, herauszufinden, ob die Leute, die den Markt bestimmen, entweder sind es viele, die kleinere Käufe und Verkäufe tätigen, oder sind ein paar wenige große, die den Markt beeinflussen. Auch das kann man sehen im Kursverlauf. Dann kann ich überlegen, ob das für mich ein Hinweis darauf ist, eine Handlungsnotwendigkeit zu haben. Also sprich, ob ich was tun muss oder nicht. Wenn ich Kundengelder veranlagt habe und bin schon seit 10 Jahren in Wienerberger Long zum Beispiel, und ich guck auf den Chart, wäre zum Beispiel gestern ein interessantes Thema gewesen, dann muss ich überlegen, habe ich
jetzt... Muss man dazu sagen, die Aktie hat gestern stark verloren, ja?
Ist genau, aber wirklich auf den Millimeter genau auf der unteren Kante des Seitwärtstrends aufgeschlagen, in einem riesigen Rutsch nach unten. Mhm. Im Candlesticking, du hast gerade vorhin von Schäfenheit, Schäfenbottom gesprochen und Bullish und Bearish Engulfing, war das eine lange rote Candle. Mhm. Oder man kann es auch in Schwarz darstellen. Heißt, dass der Öffnungskurs oberhalb des Schlusskurses war, sprich es während dieser Handelssession, in dem Fall ein Tag.
Weiter nach unten gegangen ist, ja.
Genau. Und wenn ich jetzt also sehe, okay, ich habe eine lange schwarze Candle, dann sehe ich, okay, oder rot, dann heißt das, okay, sie ist einmal lang. Das heißt, das Momentum, die Marktdynamik war groß. Mhm. In dem Fall, wo die jetzt schwarz war, oder in dem Fall, kommt darauf an, welches Programm Sie verwenden, rot zum Beispiel dargestellt ist, sehen Sie, der Schlusskurs war unterhalb des Eröffnungskurses, die Candle war lang. Das heißt, es wurde vehementest verkauft. Da hat sich jemand wirklich bemüht, möglichst viel von Wienerberger zu verkaufen, seine Position abzustoßen.
Und es hat auch Volumen gegeben gestern.
Ja. Ah, das habe ich gar noch nicht geguckt. Ja, ja. Ah. Nun, das ist dann beides zusammen ein Zeichen dafür, dass bei Trend nach unten, sprich ein Tag ging es nach unten, hohe Volumen umgesetzt wurden. Das heißt, dass das große Marktteilnehmer gerne verkauft hat. Mhm. Für Sie als Anleger bedeutet das, sich die Frage stellen zu müssen, was passiert, wenn dieser Abwärtstrend weitergeht? Wie weit wird der Kurs dann in Folge voraussichtlich fallen? Mhm. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Und ja, wenn Sie sich irren sollten in Ihrer Marktbetrachtung, wo ist Ihr Stop-Limit, beziehungsweise ab welchem Initial Stop, ab welchem Punkt am Chart können Sie aufwarten und sagen, okay, ich kann meine Wienerberger Position behalten, es passiert ja ohnehin nichts.
Jetzt möchte ich dir die Begriffe noch abbringen, Stop und Initial Stop. Was ist der Unterschied?
Also verzeih, danke vielmals.
Ja, gerne, gerne. Ist keine Verzeihung notwendig.
Ja, nee, also das ist schon wichtig. Was gehört zu einer Kursprognose, zu einer Finanzmarktprognose eigentlich dazu? Mhm. Meines Erachtens nach sollte das Kursziel da sein, der, noch ein Stop, den ich jetzt hinzunehme, der Stop-Entry, das heißt der Kurs, der durchbrochen werden muss, um zu diesem Kursziel letztlich weiterzukommen, die Wahrscheinlichkeit, mit der das eintreten wird, der Zeithorizont der nachfolgenden Kursbewegung, also nach Auslösen dieses Entry-Stops, Und da wir nicht keineswegs unfehlbar sind und vielleicht auch uns völlig irren und das Ganze nicht stimmt, nicht eintritt, sollten wir uns auch vorher überlegen, wo unsere Schmerzgrenze liegt und einen sogenannten Initial Stop einziehen. Gemäß Charts ist es dann die Kursmarke, ab der die ursprüngliche Prognose, sprich ich erwarte mir zum Beispiel einen Rückgang in der Wienerberger, reines Beispiel jetzt nur, und dieser Initial Stop wird durchbrochen, dann bedeutet das, die Einschätzung war falsch, es kommt nicht zum Rückgang, stattdessen geht der Markt entweder weiter seitwärts oder es kommt in Folge zu einem Anstieg. Also ich muss immer wissen, wo die Notbremse sein soll. Okay. Dieser Initial Stop rein charttechnisch hat bitte mit meiner Risikoaversion und meiner Kostenstruktur nichts zu tun. Der Money Management Initial Stop mag durchaus woanders liegen müssen.
Verstehe ich, ja. Und dass es am unteren Ende des Seitwärtstrends aufgeschlagen hat, lässt natürlich viele Varianten offen, nehme ich an, oder?
Ja, da zitiere ich einen Freund von mir, den mag ich sehr, sehr gerne, er ist extrem kühl im Auftreten und schön konzentriert auf den Markt. Der Pirger Schäfermeier sagt dazu immer, schau mal, ich warte 2 Stunden nach Eröffnung plus 2 Stunden. In diesen 2 Stunden sehe ich, welches meiner Szenarien aufgeht und das Szenario überlege ich mir vor der Eröffnung. Mhm. Wenn jetzt der Seitwärtstrend unten berührt wird an seiner Unterkante, dann habe ich folgende Möglichkeiten. Er wird in Folge sofort weiter durchbrochen, wahrscheinlich in dem Fall mit einem weiteren sogenannten Window oder einer Kurslücke nach unten, auch Gap genannt. Es kommt zu einer Konsolidierung an dieser Trendlinie. Das könnte dann in weiterer Folge in eine Wimpel oder eine Flagge münden, wonach dann erst recht der nächste massive Ruck nach unten kommt. Oder es kommt zu einer Trendwende nach oben und der Kurs verläuft weiter im Seitwärtstrend. Dieses Szenario muss ich mir überlegen, die Limits dafür definieren, ab welchem Kurslimit ich dieses Szenario für jeweils wahrscheinlich erachte. Und dann kann ich dementsprechend meine Orders platzieren für den nächsten Tag.
Und als Asset Manager handelt man da meist dann mit der gesamten Position oder zieht man das für einen Teil der Position heran, um zu sagen, okay, mit einem Teil bleibe ich auch, weil ich einem Index folgen muss unter Umständen im Asset drin oder wie geht man das an?
Also ich würde das von der Wahrscheinlichkeit abhängig machen. Wenn sehr hohe Wahrscheinlichkeit für die nachfolgende Kursbewegung besteht, würde ich ein höheres Pouvoir verwenden. Ist das Ganze nicht so sehr wahrscheinlich. Also zum Beispiel, wenn gestern der Rückgang in der Wienerberger zwar erfolgt wäre laut Kursverlauf, aber das Volumen nicht besonders hoch gewesen wäre, dann würde ich hier eher nur zum geringeren Prozentsatz verkaufen, um dabei zu sein, um allfällig zu profitieren, aber um nicht das volle Risiko, das ich normalerweise könnte, fahren zu müssen.
Ich switche jetzt zu einem anderen Thema. Wir Journalisten schreiben, weil wir nicht immer alles erklären können, manchmal so ganz selbstverständlich, die Aktie ist über ihren MA 200 gegangen oder Moving Average 200. Kannst du auch da bitte kurz erklären, was diese MA 200 Durchbruch in dem Beispiel von unten nach oben für eine Bedeutung hat und warum das so wesentlich ist, weil so viele drauf schauen?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Gerade der letzte Nebensatz hat es wirklich in sich.
Denke ich mir,
ja. Ich komme gleich drauf zurück.
Ja, gerne.
Also im Grunde ist ein MA 200 ein kleiner Durchschnitt. Das heißt, ich nehme 200 Schlusskurse, dividiere durch 200.
Nachdem also der jüngsten 200 Handelstage, ne?
Dann nehme ich die Schlusskurse von, summiere die, dann dividiere ich durch 200 und bekomme den Wert für den 201. Tag.
Ja.
Das wäre dann also jeweils der morgige. Und wenn dann der morgige Tag vorbei ist, dann kommt dieser Schlusskurs in die Berechnung mit hinein. Und derjenige, der ganz am Anfang ist, von fliegt x minus 200, fliegt raus. Ja. Und an sich ist das ein sehr theoretisches Konstrukt. Von der Idee her haben wir jetzt den mittleren Aktienkurs für ein gesamtes Handelsjahr. Und es heißt dann in der Theorie, dass wenn der Kurs drüber ist, für eine längere Zeit, er sich irgendwann einmal wieder diesen Durchschnittswert annähern wird müssen. Das heißt, je weiter er nach oben hin ausholt, zum Beispiel nach oben, es wäre uns ja lieber, nach oben hin ausholt und sich entfernt vom MAV oder MA 200, umso höher ist das Potenzial für eine Kurskorrektur, wenn er wiederum dorthin zurückkehrt in Folge. Funktioniert sehr gut, muss man ganz ehrlich sagen, für langfristige Trendbetrachtung ist das nach wie vor exzellent. Kollegen nehmen dann gern noch den 50-Tages-Durchschnitt hinzu. Das ist dann ein Handelsquartal. der Durchschnitt aus 50 Handelstagen,
ja genau.
Und verwenden das entweder alleine, 50 und 200 Tage, wenn die Linien einander jeweils schneiden, kommt es zum Kauf- oder Verkaufssignal.
Also wenn der Kürzere den Längeren schneidet, ist es ein Kaufsignal. Ne?
Absolut, ja. Mhm. Von unten her, von unten genau. Kommend nach oben hin. Ja.
Jetzt hast du in einer Zeit begonnen und ich auch, wo es noch nicht so viel computergestützte Programme gab. Das gibt es mittlerweile eine ganze Menge davon. Viele Fonds wenden das Ganze an. Und damit verstärken sich auch solche Bewegungen durchaus, oder? Wenn es zu solchen Konstellationen kommt, wo jeder hat eine andere Rezeptur, die einen vielleicht auch nicht zwingend verrät. Aber ist natürlich schon, dass dann Orders ausgelöst werden, allein auch schon vom Computer, oder?
Ja, absolut. Man sieht das immer dann, wenn gerade am Weg nach unten ist das mehr als auffällig. Mhm. Also ich denke da an die 2008er-Krise oder an 9/11. Mhm. Man hat da ganz deutlich gesehen, dass eigentlich schon mehrfach sehr, sehr ordentliche, jahrzehntelang gültige Unterstützungslinien erreicht waren und es trotzdem noch zu weiteren Verkaufssignalen gekommen ist. Da war vieles davon rein automatisch und wirklich nicht unbedingt gerechtfertigt. Was, wenn man überlegt hätte, ob der Markt jetzt wirklich so übergekauft war, wie man das nennt, oder überbewertet, war wahrscheinlich nicht der Fall gewesen. Also das ist dann, hat dann Automatismus und ist nicht immer von Intelligenz groß geprägt, muss man ganz offen sagen, ja.
Wir haben ja in den letzten Jahren einmal 2008 und einmal, also Lehman und 2020 Covid, brutalste Abstürze gesehen weltweit und noch brutaler in Wien. Du warst ja in meiner Wahrnehmung oder bist in meiner Wahrnehmung immer einer, der halt auch brutale Kursziele nennt, wenn der Chart das so zeigt. Hat dich das damals überrascht? Da wie dort im 2008er Jahr und im 2020er Jahr. Und wie stark war da die Charttechnik mit Grund dafür, dass es so schnell nach unten geht? Dein Telefon läutet, das stört auch nicht wirklich.
Nein, ich sage ihm nur kurz, dass ich den zurückrufe. Alles gut. Ja, ja, also die Kursrückgänge sind in ihrer Schroffheit zwar auf den ersten Blick, vor allem auch optisch, durchaus überraschend. Meistenteils liegen denen aber zuerst einmal jahrzehntelange Aufwärtstrends zugrunde, die eine gewisse Breite oder Trendhöhe, Bandbreite aufweisen. Und man muss wirklich in aller Härte sagen, und das ist bei 2008 zum Beispiel der Fall gewesen, wenn der Kurs an der oberen Trendlinie des Aufwärtstrends umdreht, all naturally müsste er bis zur unteren zurückfallen, auch wenn das eine 50-prozentige Kursvernichtung darstellt.
Ja,
absolut. Ist leider so.
Nein, das waren schon ganz, ganz gewaltige Dinge, wo jeweils in wenigen Tagen die Hälfte weg war vom Indexniveau. Du hast vor circa 10 Minuten RSI erwähnt. Da möchte ich dich auch noch um Aufklärung bitten für die Leute, die den RSI nicht kennen.
Ich muss ehrlich sagen, man muss ihn auch gar nicht kennen, ehrlich gesagt.
Ja, weil. Du hast ihn erwähnt, jetzt müssen wir es auflösen.
Ja. Na gut, wenn du das sagst, dann muss
es. Relative Stärke, lieber Robert.
Genau. Ja. Also, die relative Stärke kann man einerseits messen, wie es der Verstand wohl normalerweise befehlen würde gegenüber irgendeiner Benchmark oder einer Markterwartung, die man selbst hat. Man kann aber so, wie es beim RSI als charttechnischer Indikator benutzt wird, man kann auch die Stärke gegenüber der eigenen Zeitreihe messen und das macht der RSI. Mhm. Der misst die Stärke des aktuellen Kurses im Verhältnis zu einem Durchschnittskurs, der während einer XY-Periode, meistens sind das 14 Perioden, zu sehen war. Diese Stärke ist dann entweder sukzessive immer stärker ausgeprägt. Man sieht dann an diesem Verlauf des Indikators, der als Linie dargestellt wird in der Regel, dass die etwas steil oder flacher ausfällt. Das heißt, der Markt gewinnt an Momentum, das Kursgeschehen gewinnt an Momentum im Verhältnis zum Durchschnitt der letzten paar Tage oder verliert, nähert sich dem wieder an. Im Prinzip ist das nicht groß viel anders als eine 200-Tages-Durchschnittslinie mit dem Kurs gemeinsam. Das kann man eben auch als sogenannter Oszillator, als Indikator darstellen. Ist nicht schlecht, wenn man eine größere Menge an Zeit rein, sprich Märkten gleichzeitig beobachten muss und Automatismen schaffen muss dafür. Dann sollte man sich auf die Indikatoren beschränken. Ich muss ehrlich gesagt sagen, solange Sie das nicht müssen, solange Sie ein überschaubares Portfolio betreuen oder zum Beispiel Ihr eigenes oder auch für Kunden, kann ich wirklich nur dringend anraten, lernen Sie den Candlestick zu lesen, lernen Sie Trendlinien zu zeichnen und legen Sie auf diese Linien plus vielleicht noch eine Durchschnittslinie dazu, entsprechende Handelssignale oder Alarmsignale, die Ihnen dann am PC per Pop-up-Window angezeigt werden. Es ist wesentlich effektiver und wesentlich seriöser, als mit diesen Indikatoren zu arbeiten, die doch dazu neigen, immer wieder Fehlsignale abzuliefern, diese dann wieder ausfiltern müssen, wofür sie wiederum eine weitere Expertise, einen weiteren Indikator brauchen und diesen wieder den einen wieder gegen den anderen abwiegen müssen. Es wird kompliziert. Ich empfehle wirklich, schauen Sie sich, wenn Sie es sich leisten können zeitlich, schauen Sie sich den Kurschart an. Es ist weitaus besser.
Jetzt sind da Charts auf der X- und auf der Y-Achse dargestellt. Auf der X-Achse haben wir die Zeitschiene, die ist chronologisch, und auf der Y-Achse haben wir das Kursniveau. Da gibt es manchmal auch eine exponentielle, eine logarithmische Darstellung. Bitte auch da ein paar Worte dazu, warum das so ist und warum das Sinn macht.
Okay, also logarithmisch ganz offen gestanden, es gibt einen Standard bei der technischen Analyse, den ich auch immer wieder übertreten sehe, wenn ich mir die in Kapitelchen Arbeit von Mitbewerbern ansehe. Wenn sie logarithmisch verwenden, ist es wahnsinnig verlockend. Man sieht nämlich dann bei schönen, asymptotisch ansonsten im Linearchart aussehenden Kursverläufen eine stringente Entwicklung nach oben, die man wunderbar schön mit Trendlinien umfassen kann. Das macht einen guten Eindruck. Das wirkt wesentlich ziviler, als wenn ich fast senkrechten Chart zu sehen bekomme, wie zum Beispiel bei Meidl Immo früher mal und anderen. Da muss ich sagen, ja, ist verlockend, aber wenn Sie einen Logarithmenchart benutzen und darauf Trendlinien einzeichnen und glauben, dass diese Linie dann noch einmal in weiterer Folge erreicht werden wird und Sie daraus ein Handelssignal generieren werden können, werden Sie überrascht feststellen, nee, klappt nichts. Hat in der Vergangenheit super funktioniert, Sie können die Linie einzeichnen, aber in der Zukunft das nächste, was Sie bekommen, ist ein Fehlsignal. Es gibt einen Standard, den man verwenden soll, nämlich linearer Chart. Dann können Sie den Trendkanal multiplizieren, um innerhalb dessen zu operieren, auch wenn das wesentlich weniger attraktiv aussieht, als am logarithmischen Chart eine zwei Linien bloß zu haben. Das macht offen gestanden optisch mehr her, gebe ich ganz offen zu, führt aber zwangsläufig zu Fehlern. Und man hat dann in den 2000er Jahren sehr gern logarithmische Charts auch benutzt, um Portfolio-Performance und Faux-Performance ein bisschen hübscher darzustellen.
Schaut wunderbar aus, ne, wenn es so steil nach oben geht. Ne?
Ja, es ist vor allem auch sehr verlockend, das zu benutzen, wenn die Performance nicht so toll war und eigentlich eher für den Kunden ein Minus ausweist. Denn wenn ich dann einen logarithmierten Chart benutze, bekomme ich eine viel flachere Linie. Das wirkt viel weniger schlimm, als wenn es einen Denkdive nach unten gibt, den man am Chart als Haken nach unten sehen könnte. Die Leute sind allerdings mittlerweile hell genug, um auf sowas zu achten. Also ich kann nur abraten.
Du hast erwähnt, dass dir die Fundamentalanalyse auch sehr am Herzen liegt. Jetzt, wie setzt du den Mix aus beiden Kenntnissen in eine Anlageempfehlung um?
Ja, also ich habe bei diversen Foren immer wieder die Fragen bekommen, was soll ich jetzt verwenden, und wenn ich mich entscheiden müsste, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist Ihr Geld oder das Ihrer Kunden.
Ja.
Würden Sie es gerne haben, dass ein Arzt zu Ihnen nach Hause kommt und jemanden, der Ihnen am Herzen liegt, entweder beurteilt, indem er das rechte Auge aufmacht oder das linke Auge, aber nie beide gemeinsam?
Das ist die Antwort in Wahrheit, ne?
Ja, also je mehr Sicherheit ich generieren kann für meine Kunden und für mich selbst, desto mehr werde ich versuchen zu bekommen. Ich werde auch nicht laut Chart jetzt kaufen oder verkaufen, wenn ich gerade beim Einzeltitel, wenn ich keinen blassen Schimmer habe, wann die nächste Halbjahrespressekonferenz kommt. Das sollte ich schon eine Ahnung haben.
Ja, sicher.
Ich habe übrigens auch perfekte Charts gesehen von einem Unternehmen zum Beispiel, das von Microsoft damals über 1 Milliarde Zuschuss bekommen hat, um ein Software zu entwickeln. Teilsoftware für Microsoft, das ist ein englisches Unternehmen gewesen, der Chart war wunderschön. Das Einzige, was nicht gepasst hat, waren die laufend rückläufigen On-Balance-Volumina, worauf ich mir dann immer wieder angeguckt habe, ob es irgendwelche Meldungen seitens des Vorstands gibt hinsichtlich Abbau der eigenen Aktienpositionen. Da konnte es dann sehr, sehr schön sehen, dass die Milliarde rübergekommen ist. Der Vorstand hat während des ganzen nachfolgenden Kursanstiegs ein Jahr lang seine eigenen Positionen abgebaut, immer wieder. Und danach ist das Ding von der Börse gegangen, Konkurs. Also man sollte sich nicht auf den ersten Eindruck verlassen.
Im Jahr 2023 ist eins der Kultwörter, und das uns auch bleiben wird, wohl KI, künstliche Intelligenz. Jetzt sitzt vis-à-vis von mir ein Mensch, der sich mit menschlicher Intelligenz den Charts gewidmet hat, sein ganzes Berufsleben lang eigentlich. Was hältst du von Charts und KI? Passt das zusammen? Wie automatisch kann das sein? Wie groß ist die Unterstützung oder die Gefahr durch KI in dem Bereich?
Die Demagogie ist das Problem. Wenn ich Blödsinn erzähle und Sie Geld verlieren, können Sie mich nachher zur Rechenschaft ziehen.
Deswegen hast du auch Bodybuilding gemacht, dass du dich wehren kannst, ne?
Genau. Ja, ja, genau. Ja. Anwalt kann ich mir auch leisten. Wie auch immer, aber das Hauptproblem ist, die, glaube ich, rechtliche Komponente, wenn ich KI benutze, ist am Ende irgendjemand verantwortlich für das, was mir als Meinung präsentiert wird, die ich, da das Ganze meistens in optisch und auch schriftlich hübscher Form rüberkommt, vielleicht sogar so empfinde, als wäre sie von einer Person mir offeriert worden.
Ja.
Also ich gesagt, bin nicht ganz überzeugt. Ich muss auch sagen, ich habe in Sachen Quant, wie das so hübsch heißt, während der letzten 10 Jahre nur Schwachsinn erlebt. Ich habe noch keinen Quant-Analysten gesehen, der mir ein Kauflimit, ein Kursziel, einen Zeithorizont, ein Stop-Limit, eine Wahrscheinlichkeit genannt hat, die dann auch funktioniert hätte.
Ich habe mir im Vorfeld der Serie selbst abgerungen, dass dann, wenn ich glaube, dass ein Begriff ist, den etliche Hörerinnen und Hörer noch nie gehört haben, nämlich Quant, in dem Zusammenhang. Ganz kurz um Erklärung, was ein Quantanalyst ist.
So, Quant ist im Prinzip Statistik. Okay. Also ich versuche, wenn ich leinhaft jetzt formuliert, ich bin ja keiner, aber wenn ich quantitativ Analyst wäre, dann würde ich versuchen, anhand von beschreibenden Parametern auf den Kursverlauf so gut zu beschreiben, den bisherigen, dass ich auf den zukünftigen schließen kann, und zwar indem ich Formeln benutze und die Vergangenheit in die Zukunft extrapoliere. Das ist von der Charttechnik nicht so weit entfernt vom Gedanken her. Das findet allerdings automatisch statt, indem ich Formeln verwende, während es bei mir dann doch rein empirisch stattfindet und noch ein bisschen geistiger Notstopp mit eingebaut ist.
Danke dafür. Ja, wer auch ein spannender Name ist in dem Zusammenhang, ist, glaube ich, eine Kultfigur in der Charttechnik, der Herr Bollinger.
Ja.
Und da gibt's ja Bänder. Vielleicht auch da noch ein paar kurze Wörter für all die, die das schon mal gehört haben. Was sind Bollinger-Bänder? So ganz, ganz kurz nur bitte.
Die Bollinger-Bänder sind eine sehr, sehr optisch ansprechende Form der Analyse.
Schön, gell?
Ja, ja, es ist optisch hübsch und es gibt auch ein Gefühl von Sicherheit. Ich habe eine Bandbreite, die mir über 2 Linien angezeigt wird, ober- und unterhalb des aktuellen Kursverlaufes. Diese Bandbreite, je nach nach Fluktuationsbandbreite des Kurses, ist etwas weiter oder etwas enger. Und man kann durchaus sagen, wenn sie sich sehr stark annähern einander, die beiden Bänder, also diese Fluktuationsbandbreite sehr, sehr eng wird, dann kommt es zwangsläufig in Folge zu einer starken Kursbewegung. Und es ist auch richtig zu sagen, ja, das jeweils andere Band, das obere oder untere, wird dann im Rahmen dieser Kursbewegung sicherlich erreicht werden. Ist völlig korrekt. Muss allerdings auch einschränkend sagen, dass der John in seinem Buch auch ganz klar schreibt und es mir auch noch einmal eingebläut hat. Und mir gesagt, pass auf.
Du hast Kontakt mit ihm gehabt, mit
ja, er war in Österreich mehrfach.
John Bollinger.
Ja, sonst hätte ich die Gelegenheit nicht gehabt. Aber er hat damals gesagt, ja, du, ganz klar, es ist keine Handelsanweisung, wenn meine Bänder oben oder unten in welchem Winkel auch immer berührt werden. Es bleibt dir selbst überlassen, die Interpretation so darzustellen, dass sie zu dem Kursverlauf, den du hast, zu der Zeitreihe, die du betrachtest, dann auch passt. Du musst die Einstellungen selbst treffen. Und da ist wiederum Expertise gefragt und Erfahrung. Also es ist kein unfehlbares Instrument, das ich einfach über den Chart legen kann und hoffen kann, dass ich da entsprechend dann haltbare Kauf- und Verkaufssignale bekomme. Aber Allheilmittel ist die Charttechnik sowieso keines, sollte man sich nicht der Illusion hingeben.
Du hast jetzt auch in den letzten Minuten mehrfach betont, dass man immer alles gesamthaft sehen muss, auch fundamentale Gesichtspunkte reinziehen muss. Aber gibt's in der Welt und im Vokabular, du hast das kyrillische Alphabet genannt, wie groß ist das Alphabet in der Charttechnik, wenn ich das jetzt mal, unser Alphabet hat 26, kyrillisch weiß ich eigentlich gar nicht. Wie groß, wie viele Vokabeln muss man lernen, dass man da mitreden kann? Gar nicht so viele, gell?
Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Das ist eigentlich ungefähr so, wie du gerade gesagt hast, 26 würden ausreichen, auch in der Charttechnik.
Ja.
Mehr Buchstaben unter Anführungszeichen muss man nicht können und nicht erkennen können. Sobald man die ersten paar sich angesehen hat, so wie ich sie auch immer unterrichte, ja, seit Jahrzehnten, erkennt man, worauf es ankommt und braucht dann die anderen. Es gibt nämlich über 300, man braucht sie nicht. Man erkennt ohnehin, das sind gewisse Besonderheiten. Ich weiß gar nicht, wie die Formation heißt, muss ich gar nicht, aber ich erkenne anhand dieser Besonderheiten, dass am Markt sich etwas tut und dass ich ob dessen Handlungsbedarf haben werde. Darauf kommt es ja an.
Spannend, spannend. Schön ist ja auch bei den Charts, dass man sie sowohl für Daytrading in Sekundenschnelle einsetzen kann, weil sich ja gerade bei Währungsbahnen unglaublich viel tut, zum Beispiel, oder bei hyperliquiden großen Underlyings im Aktienindexbereich, wie zum Beispiel Nasdaq oder Dow, als auch im extrem langfristigen Bereich. Jetzt ringe ich dir noch eine Frage rüber oder eine Antwort ab. Der John Bollinger hat seine Bänder, du schaust dir das Ganze immer an. Nicht Lust auf irgendeinen Schittler-Indikator oder so. Was wäre der, wenn es einen geben würde? Oder ist da schon alles erfunden?
Ja, nein, gar nicht. Und ja, ich kann es gleich als Aufruf nach draußen formulieren. Sachen Programmierung, da konnte ich mich nie richtig dazu überwinden, das zu lernen, mir selbst beizubringen. Andere sind da wahrscheinlich wiffer als ich und vielleicht auch ambitionierter. Der Schittler-Indikator wäre eigentlich einer, der den Opportunismus zusammenfasst, der sich an dem Satz orientiert, ich kann nicht die extremen Wendepunkte am Chart unbedingt erkennen, muss ich auch nicht. Es reicht mir, wenn ich von dem Gesamtkursverlauf, den ich jetzt hier mal als Torte deklarieren möchte, zumindest 2/3 abgreifen kann. Rest mögen andere haben, nämlich diejenigen, die den Kursverlauf produzieren. Das sind die großen Jungs da draußen, die die Milliarden bewegen.
Big Guys, würde man mal sagen, genau.
Genau, ja. Während uns kleineren Fischen immer noch ein Teil, immer noch ein Teil anteilig werden kann, wenn wir die Gesamtkursbewegung annähernd rechtzeitig erkennen. Das reicht schon völlig aus. Mhm. Und da würde ich jetzt einfach mal alle Indikatoren, die es da so im Standard gibt, das sind so ca. 100 Stück,
okay,
zusammenfassen. Dann statistisch, es reicht eine Excel-Grafik, dazu sagen, okay, ich habe von 100 Indikatoren so und so viel, einen so und so hohen Prozentsatz, der mir jeweils einen Kauf, ein Neutral- oder ein Verkaufssignal ausweist, dann würde ich in der retrograden Betrachtung herausfinden, dass bei diesen entsprechenden Prozentsätzen, wie viel nachfolgend Kursbewegung an tageweise, periodenweise, wie auch prozentweise nach oben oder unten die Regel war. Und könnte für die Zukunft dann sagen, pass auf, beim Indikatorstand von XY Prozent kann ich rechnen mit 4 Tagen Kursanstieg in der Größenordnung von 20%. Und das ist der erste Tag. Dann brauche ich nur noch eine Glocke laufen, einen Counter laufen zu lassen. Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4, Schluss mit dem Trade. Und ich habe auch sogar schon jemanden kennengelernt, der sowas Ähnliches schon entwickelt hat. Aber er hat sich jetzt in die Immobilienwirtschaft zurückgezogen.
Ja, vielleicht kommt ja noch eine Sache von dir, und wenn der Douglas Adams irgendwas programmieren würde, würde überall 42 rauskommen, glaube ich, ne? Als Antwort auf überhaupt alles aus dem Universum, was wir ja auch kennen. Das war jetzt fachlich nicht ganz kompetent, aber ich glaube, der eine oder andere wird es herleiten können, was ich jetzt gesagt habe. Lieber Robert, es war mir ein Volksfest. Ich spiele meine Abspannmusik. Ja, alles Gute dir. Du bist nicht alleine gekommen, du hast auch einen hervorragenden Top-Hund mitgehabt, der uns im Vorgespräch Freude gemacht hat und jetzt die ganze Folge mitgelauscht hat. Vielleicht kann er das programmieren. So interessiert, wie der da immer geschaut hat, ist er Traum einfach. Ne?
Er ist definitiv klüger als ich, kein Thema.
Das hast jetzt du gesagt, aber er schaut klug aus, sagen wir mal so.
Ist er.
An euch da draußen, ich hoffe, es war ein spannender Crashkurs, so wie auch für mich. Tschüss einmal von meiner Seite.
Vielen Dank, Christian. Ich danke dir ganz herzlich, dass ich hier sein durfte, dass wir hier sein durften. Und ja, also war mir ein Volksfest, kann ich nur zurückgeben.
Volksfest sage ich gern. Tschüss und Baba. Team Rosinger prepares you for equity stars.